Rachel tigerte in dem engen Arztzimmer verzweifelt auf und ab, als es endlich im Hörer klickte. »Präsident Herney?« sprudelte sie heraus.
»Marjorie Tench. Ich bin die Chefberaterin des Präsidenten. Wer immer Sie sind, ich mache Sie darauf aufmerksam, dass Scherzanrufe im Weißen Haus einen Gesetzesverstoß...«
»Das ist kein Scherz. Hier spricht Rachel Sexton. Ich bin Ihre...«
»Ich weiß, wer Rachel Sexton ist. Und ich bezweifle, dass Sie mit ihr identisch sind. Sie rufen auf einer nicht gesicherten Leitung an und verlangen eine wichtige Fernsehsendung des Präsidenten zu...«
»Nun hören Sie mir mal gut zu. Vor ein paar Stunden habe ich Ihren Mitarbeiterstab über einen Meteoriten ins Bild gesetzt. Noch Fragen?«
»Was hat das alles zu bedeuten, Miss Sexton?«
»Dass Sie den Präsidenten aufhalten müssen. Die Daten über diesen Meteoriten stimmen nicht. Wir haben soeben herausgefunden, dass der Meteorit von unten ins Eis eingebracht worden ist. Ich weiß nicht, von wem und warum, aber hier läuft ein gewaltiges Verwirrspiel. Ich...«
»Nun halten Sie mal die Luft an. Wissen Sie, was Sie da sagen?«
»Und ob. Ich habe den Verdacht, der Direktor der NASA hat einen Betrug größten Ausmaßes inszeniert. Und Präsident Herney ist im Begriff, in die Falle zu tappen. Sie müssen wenigstens den Beginn der Konferenz um 10 Minuten verzögern, damit ich unserem Präsidenten erklären kann, was sich hier abspielt. Man hat versucht, mich umzubringen, verdammt!«
Marjorie Tenchs Stimme wurde eisig. »Miss Sexton, erlauben Sie mir ein Wort der Warnung. Wenn Ihnen Ihre stützende Rolle im Wahlkampf unseres Präsidenten jetzt unangenehm wird, hätten Sie sich das früher überlegen müssen und nicht, nachdem Sie sich persönlich für die Richtigkeit der Daten über diesen Meteoriten verbürgt haben.«
»Wie bitte?«
»Ich bin über Ihr Verhalten aufs Äußerste empört. Der Anruf über eine ungesicherte Leitung ist ein billiger Trick. Und dann noch zu behaupten, der Meteorit sei eine Fälschung. Wo gibt es einen Geheimdienstbeamten, der über ein Funktelefon das Weiße Haus anruft und sich über geheime Informationen auslässt? Sie legen es darauf an, dass jemand mithört.«
»Nora Menger musste meine Erkenntnisse mit dem Leben bezahlen. Und Dr. Ming ist ebenfalls tot. Sie müssen den Präsidenten warnen.«
»Jetzt ist aber Schluss. Ich warne Sie und jeden, der dieses Gespräch mithört. Das Weiße Haus besitzt Videoaufzeichnungen der Erklärungen führender Wissenschaftler. Und auch von Ihnen, liebe Miss Sexton, in denen das Datenmaterial über den Meteoriten einhellig als authentisch dargestellt wird. Über Ihren Sinneswandel kann ich nur mutmaßen. Doch betrachten Sie sich als Ihres Postens im Weißen Haus enthoben. Und ich versichere Ihnen, wenn Sie weiterhin versuchen, die Entdeckung mit absurden Behauptungen mies zu machen, werden Sie vom Weißen Haus und der NASA mit Verleumdungsklagen eingedeckt. Für mich riecht das nach einem billigen Wahlkampftrick von Senator Sexton. Hören Sie sofort damit auf, oder wir sehen uns vor Gericht, das schwöre ich Ihnen.«
Die Verbindung brach ab, und Rachel stand mit offenem Mund da. Auf dem großen blauen Teppich im Medienbereich der Kuppel saß Ekstrom in der Mitte des Tisches. Ein Großbildschirm präsentierte das Eröffnungsstatement des Präsidenten. Ekstrom betrachtete den riesigen Gesteinsbrocken, der vor ihm aufgebaut war. Sein Blick schweifte zu einem seitwärts aufgestellten Monitor. Er sah sich selbst, flankiert von seinen Fachleuten, dahinter die amerikanische Flagge mit dem NASA-Schriftzug. In der theatralischen Beleuchtung sah das Ganze wie ein Gemälde im Stil des Fotorealismus aus. Die 12 Apostel beim letzten Abendmahl. Ekstrom kam sich vor wie ein Fernsehprediger, der den Massen den lieben Gott verkauft. In 5 Minuten würde der Präsident Ekstrom und seine NASA-Fachleute vorstellen. Und dann, in einer dramatischen Satelliten-Live-Schaltung, würde die NASA zusammen mit dem Präsidenten dem gesamten Globus das große Ereignis präsentieren. Nach ein paar Worten über den Hergang der Entdeckung und ihre Bedeutung für die Weltraumforschung würden sie die Dokumentation des gefeierten Populärwissenschaftlers Michael Tollent ankündigen. Danach würden Ekstrom und der Präsident allen einen guten Abend wünschen und weitere Informationen auf NASA-Pressekonferenzen in den kommenden Tagen in Aussicht stellen. Doch ein wachsendes Schuldgefühl legte sich auf Ekstroms Seele. Er hatte es schon erwartet. Er hatte gelogen, sich für unwahre Aussagen verbirgt. Die Lügen waren inzwischen von untergeordneter Bedeutung. Eine größere Last drückte sein Gewissen.